Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Mein Gast heute ist Albrecht von Lucke, Redakteur bei den Blättern für deutsche und internationale Politik, einer der vielgefragten Kommentatoren zur deutschen Politik. Und da habe ich jetzt etwas zur Bewertung vorliegen, über das sich so manche aufgeregt haben an diesem Wochenende. Stichwort schmutziger Wahlkampf. Die SPD hat ein Wahlkampfvideo veröffentlicht über Armin Laschet. Und das hört sich dann so an. Kleiner Auszug.
Wer Armin Laschet und die CDU wählt, wählt eine Politik, die Reiche reicher und Arme ärmer macht. Kandidierende, die die CDU an den rechten Rand drücken. Erzkatholische Laschet-Vertraute, für die Sex vor der Ehe ein Tabu ist. Minister, die für maue Leistungen statt für Mobilität von morgen stehen. Und ein Programm, das inhaltsleer ist.
Der SPD-Wahlwerbespot in Auszügen. Zu den Aussagen gibt es dann jeweils Bilder. Friedrich Merz steht für die soziale Kälte, die da kritisiert wird. Hans-Georg Maaßen für den rechten Rand. Und dann das Bild des Staatskanzleichefs von Nordrhein-Westfalen, also ein enger Vertrauter von Armin Laschet. Den kennt man nicht unbedingt. Nathaniel Leminski heißt der, der in der Tat mal als junger katholischer Aktivist gefordert hat, kein Sex vor der Ehe. Albrecht von Lucke, kann man das machen oder ist das... Obwohl dieses Bild finde ich in dem Zusammenhang ganz interessant, ist das unter der Gürtellinie?
Das ist ein großer Begriff. Auch man streitet sich über den Begriff des Negative Campaigning. Es ist natürlich, wenn man es so im Ton hört, im Originalton sehr hart. Und es ist fast erstaunlich, dass man einem Wahlkampf von Armin Laschet, dem man ja eher die Schlafwagen-Attribute unterstellt, also das Weiche, das zu Weiche, das zu Harmlose, dass das damit korrespondieren soll. Wenn man den Spot sich anschaut, dann ist es vor allem ein Stück weit dann wieder verspielt und spielerisch gehalten. Es ist nämlich mit einer solchen Schachtelpuppe der russischen
genau,
Art.
Diese Matruschka-Puppen, so, ne?
Die Matruschka-Puppen, in der quasi die ganzen Figuren auftauchen. Warum macht das die SPD? Wir haben momentan einen ganz erstaunlichen Wahlkampf, in der bisher ja nicht die Attribute bzw. die Inhalte die entscheidende Rolle gespielt hätten. Auch Armin Laschet hat ja sehr stark versucht, eigentlich tatsächlich inhaltsleer, ganz in der Merkel-Logik, keine Angriffsfläche bieten, mögliche Inhalte eher unter den Tisch fallen lassen. Wir haben es ja vorhin in der Frage der Klimapolitik besprochen. Also geht man sehr stark auf die Fehler. Das haben wir übrigens auch in den anderen Fällen erlebt. Es gab ja auch, man könnte es so graben, eine große Kampagne über das Negativ-Campaigning im Falle von Frau Baerbock, wo natürlich auch die Grünen sofort mit großem Pompom sagten, es ist infam, dass wir...
Wobei man da ergänzen muss, das kam ja nicht von Parteien. Die haben das natürlich wohlwollend, die gegnerischen Parteien irgendwie mitgemacht, aber die waren ja zum Teil sogar verteidigend, haben gesagt, jetzt lasst sie mal in Ruhe. Das kam ja quasi aus der, was auch immer man sagen will, von einzelnen Personen, Zivilgesellschaft ist vielleicht ein bisschen zu freundlich gesagt, aber hier ist es ja wirklich sozusagen eine Partei, die das macht und die den politischen, also die nicht sagt, wir sind gut, sondern sagt, die anderen sind schlecht.
Ja, das ist bloß nur deswegen, wenn man es mal in der Banalität runterbricht, dass wir es gut machen, die anderen machen es schlecht, ist es eine absolute Banalität. Mhm. Es ist die Tonlage, die ein Stück weit irritiert, das sagte ich hier gerade. Es ist auch tatsächlich, und das macht den Unterschied, es ist der Angriff ad personam, nicht an Laschet selbst, sondern hier im Falle an seinen allerwichtigsten Mitarbeiter. Nur warum ist das auch so? Warum macht es die SPD? Vermutlich würde sie es übrigens, wenn der Spot nicht längst geplant gewesen wäre, würde sie es heute nicht mehr so scharf machen. Sie hatte ja das Problem und hat es latent immer noch, dass Armin Laschet tatsächlich sagte, ich bin ein Teamplayer. Ich gebe von mir nichts Richtiges raus. Also, was läge da näher, seitens der SPD zu sagen, ich greife natürlich den wichtigsten Mann, der es übrigens sein wird, Friedrich Merz frontal an. Ich sage, Friedrich Merz steht für eine kalte neoliberale Politik, das ist die Stoßrichtung der SPD. Hat Reiche reicher gemacht, Arme ärmer. So ist die Zuspitzung im Wahlkampf. Das Gleiche dann eben über die Figur Maaßen, den man weiblich angreifen kann, zu dem Herr Laschet sich bisher nicht verhält und sagt, das ist unser Mann, den wir zwar nicht gutieren, aber ich mische mich da nicht ein. Und der dritte, und da wird es eben prekärer und deswegen ist das die Hauptangriffsfläche, ist sein Hauptberater Nathaniel Leminski, der in der Tat sehr katholisch war, immer noch ist, würde ich behaupten, aber natürlich, das hat er selber gesagt, von diesen Positionen, die er einmal vertreten hat. Er war Begründer der Generation Pontifex, also ein
Generation
großer Anhänger.
Benedikt, ja.
Generation Benedikt, mhm. Großer Anhänger des Papstes. Da hat er sehr rigide, Anfang der 20er Jahre, seiner 20er Jahre, sehr rigide Positionen zum Sex vor der Ehe vertreten. Das würde er heute nicht mehr tun. Und da wird es dann ein Stück weit natürlich fragwürdiger, weil es an einen Mann geht, der nicht als solcher mitten im Kampf steht. Da kann man sich schon fragen, ist das nicht ein Punkt zu scharf?
Ich muss ehrlich sagen, I like this SPD. Also die irgendwie wieder aufgewacht ist. Ich meine, wie haben wir die SPD erlebt die letzten, ja, ich würde fast schon sagen 15 Jahre. Übrigens herzlichen Glückwunsch, Peter Hartz wird heute 80. Eben aufgrund dieser Reformen auch, also dass man sich gar nicht mehr so richtig was getraut hat. Und jetzt, das ist so ein bisschen wieder diese freche SPD, die ja übrigens auch im Wahlkampf 1998, als man das letzte Mal eigentlich wirklich, wirklich erfolgreich war, ja auch so frech war, damals gegen Helmut Kohl und im Prinzip so einen Ansatz Negative Campaigning damals auch gemacht hat, nach dem Motto, der Alte muss weg. Also irgendwie ist da wieder was wach geworden in der SPD.
Naja, die SPD hat eine Chance. Das ist plötzlich das Erstaunliche. Wir haben zwei Kandidaten, die trotz ihrer Führung, denken wir jetzt an die Frage der Grünlage. Die Grünen müssten mit diesen neuen Werten des IPCC, des Weltklimarats, durch die Decke gehen. Wir haben das Versagen von Annalena Baerbock an ihrem Lebenslauf, an ihrem Buch mit den Kopien. Wir müssen gar nicht länger darüber reden. Dadurch ist die Figur schon ungeheuer abgestürzt. Das Gleiche gilt für Armin Laschet. Sein Lachanfall in NRW hat ihm x Prozente gekostet. Das kann ihm die Kanzlerschaft kosten. Also, damit ist aber, und das macht es jetzt so spannend, damit ist Olaf Scholz nicht primär über die Stärke der SPD, primär über die Inhalte der SPD, da würde ich widersprechen, sondern er ist allein als Person nach oben gekommen. Und wir haben in der Tat in diesem Wahlkampf schon etwas Besonderes. Er wird ganz stark über die Persönlichkeitswerte ausgetragen. Das hat einen ganz klaren Grund, weil natürlich eine Kanzlerin abtritt, die in hohem Maße eine Figur war, der man Vertrauen schenkte. Das muss man nicht gutheißen, aber sie hat in weiten, breiten Maßen Vertrauen generiert. In dem Augenblick tritt natürlich die Frage der persönlichen Nachfolgeschaft enorm in den Mittelpunkt. Und darüber ist natürlich auch die Stärke der SPD zu erklären. Es ist das Scholz-Momentum, was die SPD gegenwärtig stark macht, nicht das SPD-Momentum. Und Sie sagen einen Punkt aber völlig zu Recht. Und das finde ich ganz wichtig. Negative Campaigning. Wenn es jetzt so groß gemacht, und lustigerweise, ich habe die Bild-Zeitung hier vor mir, es ist immer sehr amüsant, heutzutage kann sich die SPD vor allem eigentlich immer darauf verlassen, dass einer aus den eigenen Reihen das Negative Campaigning gegen ehemal, ja.
Wer ist das diesmal?
In dem Fall ist es, früher wäre es Wolfgang Clement, Gott hab ihn selig, er ist leider schon gestorben, aber diesmal ist es ein anderer Mann aus NRW, Bodo Hombach.
Unser bester Mann für den Balkan.
Bester Mann des Balkans, ein absoluter früher Wahlkampfmanager, wo Gerhard Schröder, der übrigens auch nun wahrlich nicht zart beseitet war. Und was schreibt Bodo Hombach? Bodo Hombach heute über das Wahlkampfzeugs der gegenwärtigen SPD, das übersteige jede bisher im demokratischen Deutschland erlebte Bösartigkeit. Also da muss ich mit Verlaub sagen, Bodo Hombach, den man als nicht integrierende, sondern als durchaus sehr intrigierende Kraft gegen Oskar Lafontaine noch allzu gut in Erinnerung hat, maßgeblich der Mann, der für Gerhard Schröder die Kampagne gegen Lafontaine, der Mann weiß allzu gut, dass früher mit ganz anderen Bandagen kämpft. Sie erinnern, Kohl muss weg, stoppt Strauß, der Kampf von Adenauer gegen Willy Brandt. Also ich will damit sagen, Negative Campaigning, ad personam gerichtete Attacken waren früher noch in ganz anderem Maße vorhanden. Wir dürfen uns da nicht zu feinnervig machen. Es geht hier um die Regierungsführung eines Landes und das ist das Fatale der SPD. Die SPD erlebt dann schlagartig den Umschlag. In dem Augenblick, wo Olaf Scholz im Feuer steht, jetzt vorne, wird er zum Gejagten. Und ich will mal sagen, da kann man ganz sicher sein, dass Negative Campaigning gegen Olaf Scholz nimmt an solchen Sachen dann auch schnell Fahrt auf.
Ja. Friedrich Merz lügt, schreibt die Taz heute und meint damit Aussagen des CDU-Politikers über die Grünen auf Twitter. Der nämlich mit seinem Team hat veröffentlichen lassen, dass die Grünen ein Einwanderungsministerium planen, das möglichst viele Einwanderer unabhängig von ihrer Integrationsfähigkeit nach Deutschland einladen wolle. Außerdem solle die Gendersprache, Zitat, uns allen aufgezwungen werden. Beides, wenn man sich die Programmlage anschaut der Grünen, beides stimmt nicht. Beides erzählt auch gerne die AfD übrigens. Albrecht von Lucke, darf man das im Wahlkampf?
Ja, ich kann mit der Frage, darf man das im Wahlkampf nicht so wahnsinnig viel anfangen, gebe ich unumwunden zu. Man muss es dann natürlich entlarven. Und was Friedrich Merz da macht, gerade vor allem mit der ersten Aussage, wir laden oder die Grünen laden damit angeblich Migranten der ganzen Welt nach Deutschland, ist nichts anderes als mit dem klassischen verschwörungstheoretischen Verdikt der Identitären, der Rechtsradikalen, muss man sogar sagen, des großen Austausches zu spielen. Er versucht natürlich da explizit eine Partei, den Konkurrenten schlechthin bis dato, die Grünen zu dämonisieren und den Eindruck zu erwecken, hier wird quasi in infamer Weise letztlich der Austausch des mit dem Unwort biodeutschen Volkes betrieben zugunsten von Migrantinnen und Migranten. Das ist infam. Ich würde sogar sagen, man muss es politisieren, man muss es auch quasi skandalisieren. In einem Wahlkampf wird ungemein dreckige Wäsche gewaschen. Das erleben wir gerade. Und ich glaube, es ist mit Händen zu greifen. Es ist in der CDU/CSU die Angst, die umgeht. Die Schwäche von Armin Laschet, wir haben es letzte Woche von Markus Söder erlebt, der händeringend versuchte, Inhalte nach vorne zu stellen, die aber übrigens bis dato, muss man sagen, noch ziemlich weit entfernt waren von dem, was Friedrich Merz in der Twitter-Botschaft macht. macht. Der Wille zur Polarisierung dieses Wahlkampfes und damit auch zur Dämonisierung des Gegners ist natürlich immens. Und das hat natürlich infame Qualität, vor allem auch, weil es einerseits mit verschwörungstheoretischen Theoremen spielt, damit auch die natürlich immer wieder stärkt. Also dass da jubilieren die Identitären, da jubilieren die Anhänger des großen Austausches. Die sagen, das ist doch, jetzt ist es vorgedrungen in die bürgerliche Partei CDU-CSU. Und es ist natürlich auf der anderen Seite eine Infamie insofern, als es ein Problem auch in ängstigender Weise in die Bevölkerung stößt und damit den Eindruck erweckt, hier würde nicht an rationalen Lösungen gearbeitet.
Also insofern danke ich für die Antwort auf die Frage, die sich so für Sie gar nicht stellt, weil sie relativ deutlich war. Wir haben ja jetzt noch so 7 Wochen bis zur Bundestagswahl 2021 und ich kann mich erinnern, lieber Albrecht von Lucke, wir haben vor 4 Jahren, 2017, etwa zum gleichen Zeitpunkt hier gesprochen und das war eine derart andere Situation. Da war die Sache im Grunde von der Grobentscheidung gelaufen. Merkel bleibt ziemlich sicher Kanzlerin. Der Schulzzug, der war elendig schon verreckt an der Stelle. Das Wunderbare an diesem Wahlkampf ist ja, so viel Detailkritik man üben kann, er ist offen. 80% der Deutschen glauben, dass diese Wahl noch nicht entschieden ist. Das ist mal eine schöne Nachricht für die Demokratie, oder?
Tja, Sie sagen so schön, der Begriff das Wunderbare würde mir ehrlich gesagt, so haben Sie es benannt, würde mir nicht so über die Lippen gehen, sage ich ganz ehrlich. Um es mal groß rein, aus einem entscheidenden Grund. Das Wunderbare, das Wunder ist keines, ist alleine primär dem Umstand des Rückzugs von Angela Merkel geschuldet. Die stabilisierende Kraft der letzten 12 Jahre, das kann man sehr kritisieren. Ich bin nun wahrlich kein Merkel-Anhänger. Aber wir müssen natürlich feststellen, die letzten 12 Jahre bis 2021 wurden alle auf der Merkel-Karte gewonnen. Es war immer wieder die Stabilitätsmomentum, dann 2013 explizit ausgesprochen, Sie kennen mich. Diese Komponente hat die Wahlen entschieden. Das Neue dieser Wahl ist in der Tat der Rückzug einer Kanzlerin, die erstaunliche Zustimmungswerte noch immer genießt. Damit eine absolute Destabilisierung unseres Wahlsystems, weil, und das macht es so dramatisch, die eigentlichen Herausfordererparteien, die ja dann plötzlich mit dem Aufstieg von Annalena Baerbock die Grünen zu sein schienen, und auf der anderen Seite Laschet mit der CDU. Beide waren vor wenigen Wochen noch einigermaßen stark, erst die Grünen mit dem gewaltigen Anstieg von Baerbock, der dann aber wie ein Soufflé, da ist die Schulz-Parallele ziemlich mit Händen zu greifen, zusammen schmolz, uns einbrach, dann schien Laschet nach dem ihm ja gar nicht geschuldeten Wahlsieg von Haseloff plötzlich in Sachsen-Anhalt mit einer ziemlichen Stabilität plötzlich über 30% dann doch klarer Kanzlerkandidat zu sein. Und plötzlich bricht genau das in einem Maße ein. Damit haben wir nicht eine wunderbare Situation, sondern ich würde es zuspitzen, wir haben eine Lage, in der keiner der drei Kandidaten auch nur annähernd überzeugen kann. Der Einzige, der momentan gute Noten bekommt, ist Olaf Scholz, der aber das umgekehrte Dilemma hat, dass er von einer Partei in Anführungszeichen unterstützt wird, beziehungsweise Führer einer Partei, ist ja nicht mal, er ist nicht mal Parteiführer, er ist Kanzlerkandidat einer Partei, die ihrerseits
gewesen, ja.
Und damit will ich sagen, die Lage ist in keinster Weise wunderbar, gemessen an den Herausforderungen, die wir haben. Wir haben sie ja mit dem IPCC-Bericht gerade auf schwarz auf weiß bekommen, haben wir eine ganz fatale Lage. Wir haben eine Lage einer Situation, wo keine klare, starke Konstellation, geschweige denn ein zukünftiger starker Kanzler absehbar
ist. Aber lieber Albrecht von Lucke, wir haben, da gebe ich Ihnen recht, dieser Wahlkampf hat sich bisher sehr in Nebensächlichkeiten aufgehalten. Wir haben Kopfnoten verteilt, wir haben uns Lebensläufe angeguckt oder ob jemand an der falschen Stelle lacht. Ich habe da ja eine Idee, die habe ich auch schon mal hier geäußert. Ich äußere sie gerne wieder. Vielleicht ist das Problem auch diese Idee und diese Fokussierung auf Kanzlerkandidaten, gerade in einer Situation, wo es im Prinzip keine natürlichen Nachfolgepersönlichkeiten gibt. Ich versuche es mal mit dieser Idee, Sie können mich dann schelten, dass es komplett illusorisch ist, aber wäre es nicht vielleicht für die Ernsthaftigkeit des Wahlkampfs auch gesünder, dass man auf diese Idee der Kanzlerkandidaten mal verzichtet, weil dann könnten wir uns nämlich wirklich die Programme anschauen und dann könnte man auch nach der Wahl entscheiden, wer ist eigentlich für welche Konstellation der bessere Kanzler, die bessere Kanzlerin, weil eine Ampel möglicherweise einen ganz anderen Kanzlertypus erfordert als eine schwarz-grüne Koalition oder eine neue große Koalition.
Ich weiß ja, dass Sie hier dem Projekt der Sendung entsprechend auch immer wieder kreative Ideen generieren müssen. Gerade vielleicht, wenn wir uns hier diskutierend begegnen, ich kann das natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Der Spruch in diesen Krisenzeiten, in einer Zeit, in der dramatische Umwälzungen begangen sind, wo auch übrigens sich neue Mächte von einer Dimension, denken wir nur an das chinesische Imperium mit dem Anspruch globaler Dominanz, sich auftun, ist die und ich habe schon gesagt, die über Jahre, jetzt mittlerweile 16 Jahre dominierende Figur in Deutschland abtritt, da ist es völlig normal, dass so etwas existiert wie ein personelles Vakuum, auch eine Fixierung auf die nachfolgende Figur an der Spitze erstmal im Raum ist. Und deswegen sind es übrigens auch keinerlei Nebensächlichkeiten, wenn Annalena Baerbock uns einen Lebenslauf präsentiert, der an jeglicher Hinsicht die Professionalität einer Partei vermissen lässt. Also ich will es nochmal deutlich sagen, eine UNHCR-Mitgliedschaft, die im Lebenslauf steht, die es gar nicht gibt, ist eine Zumutung, ist eine Tatsache für eine Partei, die sich anschickt, den Kanzler und damit die wichtigste Figur nicht nur Deutschlands, sondern ganz Europas, ja, ist eine Tragik. Ich finde es, ich mache es auch deswegen so scharf, weil ich es zutiefst bedauere, um es deutlich zu machen. Ich glaube, wir haben das Momentum, wo diese Partei hätte diese Wahl tatsächlich, gerade mit den jüngsten Erkenntnissen und dem, was jetzt unterfüttert wird, nach diesem Sommer, hätte diese Partei echte Chancen gehabt. Also, damit will ich sagen...
Aber das ist ja auch noch nicht vorbei, lieber Albrecht.
Ich glaub,
also, jetzt dürfen Sie nicht so reden, als sei das schon entschieden.
Naja, wenn wir ehrlich sind, müssen wir doch feststellen, dass wir gerade eine Entwicklung, eine Bewegung haben, in der sogar selbst Olaf Scholz, und das macht es so interessant, nun wahrlich kein Charismatiker, aber immerhin ein solider Bundespolitiker, der verschiedene Bundesministerien über die letzten Jahre ausgefüllt hat, bei dem manche Sachen völlig unklar sind, seine Rolle im Wirecard-Skandal in Hamburg etc. Also will sagen, trotzdem, selbst Olaf Scholz, der bis dato in der SPD keinerlei Ausstrahlung hatte, ist noch die stärkste Figur in diesem. Ja. Und das ist eine Schwäche der deutschen Politik, die einen schon ängstigen kann und wo ich sage, leider können wir die Rolle des Kanzlers, der Kanzlerin nicht in den Skat schieben.
Aber dann, lieber Albrecht von Lucke, dann müsste man wirklich ernsthaft darüber nachdenken, dass wir unser politisches System dann auch entsprechend umbauen. Wir wählen keine Kanzlerin, wir wählen keinen Kanzler, wir wählen Parteien. Und letztendlich auch durch die Schwäche der Parteien, dass sie eben nicht mehr wie mal in den 50ern auch an die 50% ranragen, wählen wir letztendlich Koalitionen. Also da denke ich, da würde ich doch wirklich nochmal für das Programm plädieren. Und Lebenslauf hin und her, ja klar, das sind Schwächen, aber... Jetzt will ich nicht den grünen Parteisprecher hier machen. Angesichts der Herausforderungen, die wir haben, ist doch viel entscheidender, über welche politischen Instrumente wir diskutieren, in die eine oder in die andere Richtung.
Das teile ich, aber ich finde es trotzdem einen völlig falschen Purismus zu behaupten, wir wählten nur Parteien. Das ist doch völlig falsch. Wenn wir uns die ganze bundesrepublikanische Geschichte angucken, dann war es nicht zuletzt der Kanzler. Lustigerweise,
auf den Kanzler kommt es an.
Ja, lustigerweise hat Kiesinger damals die Wahl sogar mit dem Spruch verloren, ironischerweise. Das war Kiesingers Spruch im Jahre 69, mit der dann Willy Brandt gewählt wurde, weil es auf Brandt ankam. Brandt hat die 72er-Wahl, wir erinnern uns, natürlich Haushoch, weil es auf Brandt ankam. Es war immer eine Mischung und das ist auch nicht unerheblich. Und jetzt kommt's, eine Mischung zwischen einer starken Kanzlerfigur, die natürlich, und das ist auch heute wichtig, die eine Unterfütterung durch ein starkes Programm braucht. Fehlt eines von beidem, dann wird diese Partei nicht überzeugen. Und das erleben wir dramatischerweise gerade bei CDU, CSU wie auch bei den Grünen, bei denen man ganz böse sagen könnte, momentan, und das ist ein fataler Eindruck, ist der Eindruck in der Bevölkerung der, dass beide Parteien nicht mit den stärksten Kandidaten antreten, die sie haben. Bei der CDU, CSU ist es mit Händen zu greifen. Ich muss unser ewiges Thema nicht wieder aufnehmen, aber ich spitze es einmal zu. Wahrscheinlich hätte ein anderer Kandidat anderer Provenienz gar keine Schwierigkeiten, klar über 30% zu kommen. Und bei den Grünen habe ich den Eindruck, leider ist Frau Baerbock so angeschlagen, dass sie es nicht schaffen wird. Nicht schaffen wird, das rauszuholen, was den Grünen eigentlich möglich wäre.